Der Bibellehrer William MacDonald erzählt in einer seiner Predigten, dass er einen sehr kranken Mann im Krankenhaus besucht hat. Dieser Mann, der lag auf der Intensivstation und es ging ihm sehr schlecht. Er lag im Sterben. Als der Mann sich bewusst wird, dass er sterben wird, da hat er große Angst vor dem Tod. William fragt ihn dann: Hast du Angst, Gott zu begegnen? Darauf sagt er: Naja, ich habe immer ein gutes Leben gelebt. Ich glaube an die 10 Gebote. Da kann man doch gar nicht so falsch liegen, wenn man an die 10 Gebote glaubt, oder? Daraufhin sagt William: Gut, jetzt lesen wir uns mal die 10 Gebote durch. Und dann schlägt er auf, 2. Mose 20, und dann fängt er an vorzulesen. Und dabei wird schnell klar, dass er keins dieser Gebote halten konnte. Und je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr kann er nur noch sagen: Gott sei mir gnädig. Und so wie diesem Mann kann es uns auch schnell gehen. Wir kennen ja die 10 Gebote, oder? Wir glauben sogar an sie, oder? Wir lernen sie ja schon in der Schule und in den Kinderstunden auswendig. Und nicht wenige Menschen verlassen sich auf die 10 Gebote, so nach dem Motto: Ich stehle nicht und ich lüge auch nicht, ich habe keinen Menschen umgebracht. Gott muss doch nachsichtig mit mir sein. Ich bin doch ein guter Mensch. Aber wie viele von uns kennen die 10 Gebote überhaupt? Philipp hat ja letzte Woche das schon mal ausprobiert, wer die 10 Gebote hier vorne auswendig aufsagen kann. Und auch wenn Daniel das hier wunderbar gemacht hat, denke ich, das sind die allerwenigsten, die das so können. Und gerade weil die 10 Gebote so oft missverstanden oder auch gar nicht verstanden werden, finde ich es sehr schön, dass wir jetzt diese Predigtreihe über die 10 Gebote haben. Und bevor wir uns jetzt den Bibeltext gemeinsam durchlesen, möchte ich noch für die Predigt beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, ich möchte auch danken, dass du uns dein Wort gegeben hast und ja, dass wir daraus so viel erkennen können und dass das auch heute noch gültig ist und ja, dass das einfach perfekt ist. Hab du Dank dafür. Und wenn wir jetzt dein Wort lesen und hören, möchte ich dich bitten, dass du sprichst zu uns und uns einfach ja, deine Gedanken in unser Herz schenkst. Amen. Also ich lese den heutigen Bibeltext aus 2. Mose 20. Im Kontext, also wer mitlesen will in den ausliegenden Bibeln, ist das auf Seite 84. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Und die restlichen Gebote verrate ich jetzt nicht, die kommen dann nächste Woche dran. Also die Gebote, die ich gerade vorgelesen habe, stehen ja im Alten Testament. Betrifft uns das dann überhaupt noch? Diese Frage ist aktueller, als du jetzt vielleicht denken könntest. Vor 2 Wochen brachte die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, einen Artikel, wo ein Berliner Theologieprofessor die Abschaffung des Alten Testaments fordert. Er begründet das damit, dass diese Texte erst einmal nicht für die Christen, sondern für das Volk Israel in der damaligen Zeit geschrieben wurden. Aber ist das nicht komisch? Hat Gott sich in den letzten Jahren geändert? Muss das Wort angepasst werden? Auch wenn die 10 Gebote natürlich an das Volk Israel geschrieben sind und an sie gerichtet sind, sind sie trotzdem für uns heute noch gültig. Sie zeigen uns Gottes moralische Prinzipien. Es sind die Maßstäbe, die Gott an unser Leben anlegt. Und damit zeigt er uns auch in gewisser Weise, wie er ist. Aber abgesehen davon ist es ja gar nicht so, dass sie nur im Alten Testament vorkommen. Jesus hat sie ja alle im Neuen Testament wiederholt und teilweise sogar verschärft. Alle, bis auf das Sabbatgebot, wie Philipp letzte Woche ja schon ausgeführt hat. Wenn wir uns diese Gebote jetzt so anschauen, dann könnten wir wie der Mann in dem Beispiel vorher völlig verzweifeln. Jeder von uns hat ja mit Sicherheit schon das Gesetz Gottes übertreten. Aus eigener Kraft können wir Gottes Maßstäben nicht gerecht werden. Aber wenn wir jetzt in 2. Mose weitergelesen hätten, wären wir bald zu der Stelle in 2. Mose 34, Vers 6 gekommen. Da heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, also vor Mose Angesicht, und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Aber wie passt das jetzt zusammen? Das Gesetz ist absolut hart. Da gibt es keinen Spielraum für Gnade erstmal. Gott spricht klipp und klar. Als Gott Mose das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben hat, da hat er sich mit gewaltigem Blitz und Donner gezeigt. Und das zeigt uns auch Gottes gewaltige Majestät und Größe. Und dieses Auftreten allein, das spricht nicht von Mitleid oder Gnade, sondern von Allmacht, von seiner Größe und von seiner Gerechtigkeit. Das Gesetz sagt nicht, naja, insgesamt ist er ein ziemlich guter Mensch. Vielleicht kann man dieses Mal darüber hinwegsehen, was er getan hat. Für Gnade ist da kein Platz. Die Gnade und das Gesetz sind so verschieden voneinander, dass sie nie in ein einziges System passen. Man kann nicht teilweise durch Gnade und teilweise durch das Gesetz gerettet werden. Gottes Gesetz ist in gewisser Hinsicht wie ein Spiegel, den wir von Gott bekommen haben und in dem wir uns selbst anschauen können. Wenn ich mich mit zerrissenen und unordentlichen Klamotten vor diesen Spiegel stelle, und dann kann ich zwar sehen, dass ich so aussehe, aber der Spiegel, der wird mir nicht dabei helfen, dass ich irgendwas ändere in dieser Situation. Außerdem ist der Spiegel nicht dafür verantwortlich, dass ich so angezogen bin. Das bin ich nur selbst. Das Gesetz Gottes ist perfekt. Es zeigt mir, wie ich sein muss, um in Gottes Gegenwart zu passen. Ich werde aber nicht lang brauchen, um zu merken, dass ich es nicht nur nicht halten kann, sondern dass ich es auch schon längst übertreten habe. Es zeigt mir, dass ich auf die Gnade des Evangeliums angewiesen bin. Aber Gott ist da ganz anders. Er ist nicht nur dazu fähig, das zu halten, sondern er tut es auch. Und das ist so genial bei unserem Gott. Obwohl er allmächtig ist, hält er sich an sein Wort. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Obwohl er so gigantisch groß ist und Himmel und Erde nur mit ein paar Worten gemacht hat, stellt er sich selbst unter sein Gesetz. Und das hat er damals, als er als Mensch auf der Erde gelebt hat, ja auch bewiesen. Jesus hat keine Sünde getan. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also gerade deshalb, weil Jesus absolut rein und sündlos gelebt hat, konnte er sein Leben für uns als Opfer geben. Heute Morgen wollen wir uns jetzt aber speziell das 7. und 8. Gebot zusammen anschauen. Das sind nur einige wenige Worte. Ich lese nochmal aus 2. Mose 20, die Verse 14 und 15. Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht stehlen. Man kann die 2 Gebote in 2 Kategorien aufteilen. In der einen Kategorie geht es darum, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. Also etwa, wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Auf der anderen Seite, in der anderen Kategorie, geht es um die Beziehung der Menschen untereinander. Dazu zählen auch die 2 Gebote, über die wir heute nachdenken. Allerdings haben auch diese beiden Gebote heute eine Seite, die uns Menschen eher betrifft, aber sie haben auch einen Aspekt, der Gott betrifft, wo es um Gott geht, eine geistliche Bedeutung. Und zunächst sehen wir uns jetzt mal das Gebot an, du sollst nicht Ehe brechen. Gott hat sich die Ehe ausgedacht und das hat er auch wirklich fantastisch gemacht. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist eines der wenigen Dinge, die der Mensch aus dem Paradies Gottes mitnehmen dürfte. Dieses Gebot, so kurz es auch ist, ist eines der wichtigsten Punkte in Gottes Bedienungsanleitung für die Ehe, wenn man so will. Mir gefällt dieses Bild so gut, dass der Gott, der sich das Leben ausgedacht hat, uns dafür eine Bedienungsanleitung mitgibt. Das ist so, wie jemand, der ein Gerät erfindet und eine Bedienungsanleitung schreibt, weil er am besten weiß, wie das Gerät funktioniert. Zum Beispiel könnte in der Bedienungsanleitung für ein Handy stehen, dass man unter Wasser damit nicht telefonieren kann. Dabei geht es kaputt. Und so ist das auch hier. Die Ehe ist nicht konzipiert als ein Lebensabschnitt, den man jederzeit, wenn es nicht mehr gefällt, einfach so wieder verlassen kann. Die Ehe ist als ein Bund auf Lebenszeit konzipiert. In 1. Mose 2, Vers 24 lesen wir dazu. Das ist auch ein ganz bekannter Vers. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und auch im Neuen Testament gibt es eine passende Stelle zu diesem Thema, nämlich in Markus 10, Vers 9. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Worte, die Gott hier wählt, finde ich so anschaulich. Wenn etwas ein Fleisch ist, dann kann man es nicht so einfach wieder voneinander trennen. Also auf jeden Fall nicht lebendig. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn man dieses Gebot positiv formulieren würde, wie würde es dann lauten? Wir sollen uns untereinander lieben. Die beste positive Formulierung bringt aber Paulus, wobei das jetzt aber speziell an die Männer gerichtet ist. Sie steht in Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wobei diese positive Formulierung des Gebots, dass wir einander lieben sollen, natürlich für die Frauen genauso gilt. Wenn Menschen sich an dieses Gebot halten, stehen sie unter dem Segen Gottes. Wenn sie sich aber nicht daran halten, dann bekommen sie den Segen Gottes natürlich nicht. Ja, wie Hannes in der ersten Predigt von dieser Reihe ausgeführt hat, ist unser Land sehr auf christliche Werte aufgebaut. Die Gesetze orientieren sich stark am Gesetz Gottes und an den 10 Geboten. Und seit einigen Jahren werden diese Grundsätze massiv über Bord geworfen, wie ihr alle wisst. Und die christlichen Werte werden dabei durch andere Werte ersetzt. Dazu gehört es auch, die Ehe abzuschaffen. Das Statistische Bundesamt belegt, dass heutzutage jede dritte Ehe, die in einem Jahr geschlossen wird, innerhalb der nächsten 25 Jahre geschieden wird. Also 36% etwa. Außerdem zeigt diese Statistik, dass die durchschnittliche Dauer der geschiedenen Ehen im Jahr 2013 14 Jahre und 8 Monate beträgt. Auf die Gleichstellung der homosexuellen Partnerschaften mit der Ehe möchte ich jetzt hier gar nicht weiter eingehen. Aber das alles deutet nicht darauf hin, dass die Ehe in unserer Gesellschaft einen besonders hohen Stellenwert hat. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass die, die am meisten unter den Scheidungen leiden, die Kinder sind. Aber Jesus ist da ganz anders. Er greift dieses Gebot in Matthäus 5, Vers 28 auf. Und bei ihm hört sich das so an. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und das ist der Anspruch. Ich habe jetzt schon erwähnt, dass es zu diesen Geboten nicht nur einen praktischen Aspekt, sondern auch einen geistlichen gibt. Wir haben gehört, dass die Männer ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde. Das muss sowieso die größte Liebe überhaupt sein. In Römer 13, Vers 10, da lesen wir, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wie können wir das jetzt verstehen? Sehen wir uns doch einmal an, was Gott mit Liebe meint, also wie die Liebe, die Gott zu uns, also die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Das Bild, das Gott wählt, um den neuen Bund in Christus mit den Menschen, die an ihn glauben, zu verdeutlichen, das ist die Ehe. Und das ist so schön, dass Gott uns so komplexe Dinge anhand von Modellen erklärt, die wir in unserem Alltag haben. Der Ehebruch ist auch ein Bild für den Bruch der Beziehung zwischen Menschen und Gott. In der Geschichte Israels ist es immer wieder vorgekommen, dass das Volk sich von Gott abgewendet und anderen Göttern gedient hat. Auch dafür kommt das Bild vom Ehebruch zum Einsatz. Eins davon finden wir in Hesekiel 23, Vers 37. Denn sie haben Ehebruch getrieben und Blut ist an ihren Händen und mit ihren Götzen haben sie Ehebruch getrieben. Gott sagt hier selbst, dass Israel die Ehe mit ihm gebrochen hat. Und Götzendienst ist untrennbar mit Unzucht verbunden. Wenn dein Gott das geschnitzte Bild einer Kuh ist, dann ist es völlig egal, wie du lebst. Und wenn dein Gott eine Schlange ist, was macht das für einen Unterschied, ob du dann sündigst oder nicht? Und so kann man dir die Reihe weiterführen. Wenn dein Gott dein Haus oder Auto oder sonst irgendwas ist, was macht das für einen Unterschied? Ob du lügst oder was auch immer. Aber wenn dein Gott heilig und gerecht ist, dann macht das einen großen Unterschied. Auf Gott kann man sich verlassen. Er würde niemals den Bund zu uns Menschen brechen. Was er sagt, bleibt in Ewigkeit. Ich lese nochmal eine Stelle aus 2. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Also, Gott ist treu. Er hält seinen Bund mit uns Menschen und deswegen darf er das auch von uns fordern. Kommen wir aber zum nächsten Gebot. Du sollst nicht stehlen. Bei diesem Punkt muss man erst einmal klären, was mit Diebstahl überhaupt gemeint ist. Wenn ich bei meinem Nachbarn einbreche und mich dort bedienen würde, dann ist die Sache recht eindeutig. Wie ist es aber, wenn dem anderen erst einmal nichts fehlt direkt? Beispielsweise, wie ist es, wenn ich ohne Fahrkarte mit dem Zug fahre? Dann hat doch die Bahn immer noch genauso viele Waggons wie vorher, oder? Oder wie ist es, wenn ich mir Filme illegal aus dem Internet herunterlade, also ohne sie zu bezahlen? Ist das dann auch Diebstahl? Und ich bin überzeugt, dass es sich dabei auch um Diebstahl handelt. Also dem Unternehmen, zum Beispiel der Deutschen Bahn, entgeht ja dadurch ein gewisser Betrag an Geld. Und auch wenn das nur ein kleiner Betrag ist, ist es doch Diebstahl, nichts anderes. Vor einigen Jahren, als ich hier selbst noch in der Jugend war, hat Gott mir das auch gezeigt und da habe ich das auch erkannt, dass das so ist. Ich hatte damals ziemlich viele Computerprogramme und Filme und Videospiele, die ich illegal kopiert hatte. Und zusammen mit einigen anderen Jugendlichen aus der Gemeinde hier haben wir das Ganze mit einer Häckselmaschine hier auf dem Gemeindeparkplatz draußen vernichtet. Das ist mir damals nicht leicht gefallen, aber ich wusste, dass es das Richtige ist und dass dieser Schritt auch Gott gefällt. So viel zum Diebstahl im eher kleineren Stil. Es gibt aber auch Diebstahl im viel größeren Maßstab. Und da wird das dann schnell Korruption genannt. Und das bringt ganze Gesellschaften zu Fall. Und das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Korruption gab es ja schon zu biblischen Zeiten. In Jesaja 5, Vers 23 ist so ein Beispiel. Ich lese mal vor. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. In diesem Beispiel kann man sich einen Richter vorstellen, der einem offensichtlich Kriminellen für ein Geschenk oder für einen gewissen Betrag einfach freispricht. Das ist so ziemlich die Definition von Korruption, nämlich dass eine einzelne Person ihr Amt missbraucht, um sich selbst einen Vorteil herauszuschlagen. Heutzutage gibt es das natürlich immer noch. Die Organisation Transparency International gibt jedes Jahr einen Bericht über die weltweite Korruption heraus. Laut der Organisation behindert die Korruption massiv jeden noch so kleinen wirtschaftlichen Fortschritt. In Westeuropa ist das Problem offensichtlich nicht so stark ausgeprägt im Vergleich zu anderen Ländern natürlich. Allerdings weiß ich zum Beispiel von dem Bau der ersten rumänischen Autobahn. Diese wird zu einem überwiegenden Teil von der Europäischen Union bezahlt und die wird immer teurer weil das Geld offensichtlich immer wieder irgendwo versickert. Du sollst nicht stehlen. Auch dieses Gebot hat jetzt nicht nur diese offensichtliche Bedeutung, die ich bis jetzt aufgeführt habe, sondern es hat auch eine geistliche Komponente. Ich hatte ja erwähnt, dass alle Gebote bis auf das Sabbatgebot im Neuen Testament von Jesus wiederholt und bestätigt wurden. Jesus selbst gibt uns auch ein Beispiel dafür. Das steht in Lukas 20, Vers 25. Ab Vers 25. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, sondern so nacherzählen. Er hat das in einer Situation, hat uns das Beispiel gebracht, als die Priester und Pharisäer schon einen Grund gesucht haben, Jesus loszuwerden. Sie stellten ihm eine Falle und sie fragten ihn, ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder ist es nicht erlaubt? Und dabei war es eine Fangfrage. Hätte er jetzt gesagt, ja, klar, zahlt weiter Steuern, dann hätte er als Sohn Gottes die römische Besatzung in gewisser Weise akzeptiert und hätte so die Juden gegen sich aufgebracht. Hätte er aber gesagt, nein, Steuern zahlen müsst ihr jetzt nicht, dann hätte er die Römer gegen sich aufgebracht. Und was tut Jesus? Er lässt sich eine Münze geben und fragt in die Menge, was darauf zu sehen ist. Und er bekommt die Antwort, dass der Kaiser darauf zu sehen ist, also das Profil von der Seite. Darauf sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Jetzt denkst du vielleicht, ich zahle Steuern, ich spende auch regelmäßig für die Gemeinde, das reicht doch. Aber reicht es wirklich? Jesus sagt ja auch, gebt Gott, was Gottes ist. Aber kommen denn nicht alle Gaben von Gott? Gehört denn nicht alles Gott? Was müsste ich Gott also geben, wenn ich ihm geben möchte, was Gottes ist? Es heißt, dass ich ihm mein Herz und mein ganzes Leben gebe. Und er ist dann der Eigentümer und darf bestimmen, wie es mit dem Leben und allem weitergeht. Das hört sich jetzt ziemlich radikal an. Und im ersten Moment hört sich das sogar ziemlich schrecklich an. Und alles sträubt sich in uns gegen so einen Schritt. Wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint, der selbst sein Leben für uns gab, damit wir mit ihm zusammen sein können. Du sollst nicht stehlen. Wie kann man jetzt dieses Gebot eigentlich positiv formulieren? Man könnte auch sagen, du sollst geben. Im Geben zeigt sich die Wertschätzung und Liebe für den anderen. Somit können wir Gott auch zeigen, dass wir ihn lieben, indem wir ihm alles geben. So steht es auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 und 7, als ich nochmal vorlese. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich in seinem Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Im Übrigen ist es ja jetzt auch nicht so, dass Gott etwas von uns fordert, wovon er keine Ahnung hätte. Er stiehlt ja auch niemals. Er hat uns Menschen erkauft. Er hat uns mit seinem Blut und mit seinem Tod erkauft. Er hat für uns am Kreuz bezahlt. Aber wenn man das jetzt alles so hört, was ich gerade erzählt habe bis jetzt, dann könnte man auch verstehen, dass ich das Gesetz sowieso nicht halten kann und dass es eigentlich sowieso nicht so wirklich für uns gilt. Und diese Frage, die wurde auch schon zur Zeit des Paulus aufgeworfen. Ich lese eine kurze Stelle aus Römer 6, und zwar die Verse 1 und 2. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Tatsächlich ist es doch so, Gott segnet Menschen, die das Gesetz halten und verflucht Menschen, die es brechen. Wenn wir schon Bürger des Reiches Gottes sind, dann sollten wir uns auch so verhalten. Nun haben wir uns jetzt schon einzeln mit den Geboten, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen, beschäftigt. Obwohl diese beiden Gebote jetzt nicht direkt zusammengehören, haben sie doch gewisse Gemeinsamkeiten. Wenn diese Gebote übertreten werden, dann steht das eigene Ich im Mittelpunkt. Dann nehme ich mir das, was ich sehe und das, was ich haben will, sofort. Der Apostel Paulus greift auch diese Gebote im Römerbrief auf. Ich lese aus Römer 13, die Verse 8 und 9. Also ich schlage das jetzt mal mit auf. In den Bibeln, die ausliegen, ist das auf Seite 1188. Da heißt es, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zu diesem zusammengefasst. In diesem Wort nämlich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier können wir sehen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er will, dass unser Leben gelingt. In seine Bedienungsanleitung hat er nur ganz wenig geschrieben, so dass wir es verstehen. Und das ist ja auch ganz einfach. Diebstahl ist keine Option. Und dazu muss ich auch erstmal niemandem etwas wegnehmen. Es reicht schon, wenn ich andere durch meinen Betrug schädige. Und Ehebruch ist auch keine Option. Dadurch verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Ich verliere dieses Bild in meinem Leben, wie Gott die Menschen liebt, wenn ich die Ehe breche. Und jetzt kommen wir auch schon bald zum Schluss. Und ich möchte zum Schluss nochmal auf das Beispiel von William MacDonald zurückkommen, ganz am Anfang. Der Mann, der dort im Sterben lag, der hat erkannt, dass er das Gesetz nicht halten kann. Als er das so erkannt hat, hat sich seine Gesundheit in dem Moment so verschlechtert, dass ein Arzt in den Raum gerufen wurde und da haben die Geräte gepiepst und er ist sofort reingelaufen gekommen und hat den William aus dem Raum gescheucht. Aber hätte William diesem Mann nicht sofort von der Gnade unseres Herrn Jesus erzählen müssen? William gab diesem Mann Zeit, sich seiner eigenen Schuld noch mehr bewusst zu werden. Denn nur wer sich seiner Schuld völlig bewusst ist, der kann auch erkennen, dass er auf die Gnade angewiesen ist, dass er es selbst nicht schaffen kann. Im Himmel kann es nur überführte Sünder geben, für die Jesus am Kreuz bezahlt hat. Aber William konnte diesem Mann bei einem späteren Besuch dann das Evangelium auch noch erklären. Aber die Entscheidung, Jesus als Herrn und Erlöser in seinem Leben anzunehmen, liegt bei jedem persönlich. Niemand kann diesem Mann und auch dir diese Entscheidung abnehmen. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann ist heute vielleicht genau der richtige Zeitpunkt dafür. Wenn du noch Fragen hast, kannst du gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen und hier wird es wieder Gelegenheit geben zum Gebet und auch zu Gesprächen. Ja. Eben weil Gott die Liebe ist, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen, damit wir nicht sterben müssen, obwohl wir das Gesetz übertreten haben. Amen.